Wir müssen da bei den Wurzeln der Bewegung anfangen. Es hat sich eine Bewegung gegründet mit dem Titel Democracia Real. Ja, das bedeutet so viel auf Deutsch wie echte Demokratie jetzt. Diese Bewegung hat zu Protesten auf der Puerta del Sol in Madrid aufgerufen, sowie auch in 50 weiteren Großstädten. Das hat am 15. Mai, also am Sonntag, stattgefunden. Und im Rahmen dieser Bewegung starteten eben Kundgebungen sowie Demonstrationen erst einmal am 15. in 50 Städten. Das weitete sich dann relativ schnell noch am selben Abend aus auf 58 Städte, wenn man Großkundgebungen zählt. Wenn man kleinere Kundgebungen bis 600 Personen mitzählt, sogar auf über 70 Städte. Was dann darin mündete, dass sogar in der Nacht vom 15. auf den 16. in Madrid an der Puerta del Sol verschiedene Protestierende und Demonstranten dort gecampt haben, also ein Dauerprotestcamp eröffneten mit der Absicht, bis zu den Wahlen am Sonntag, dort handelt es sich um Regional- und Kommunalwahlen, auszuharren und zu protestieren für mehr echte Demokratie und für weniger Korruption.
Das Ganze ist also gestartet so als Bewegung, Demokratie jetzt, mehr Demokratie. Das klingt, nach einer, sage ich, normalen Entwicklung in dem System, wie es hier in Westeuropa herrscht. Jetzt steht hier plötzlich überall dran, ebenso, habe ich gesagt, als Hashtag oder bei den Meldungen Revolution. Wie kommt man jetzt zu so einer Beschreibung? Was ist da so revolutionär?
Das Revolutionäre ist, dass in Spanien Demokratie zum einen noch recht jung ist und zum anderen noch relativ eingeschränkt ist. Man muss überlegen, Demokratie hier hat es erst seit dem Ende der Franco-Diktatur gegeben. Es ist eine konstitutionelle Monarchie mit demokratischem Hintergrund, die von Franco eigentlich eingeführt wurde. Außerdem noch mit einem Zwei-Parteien-System. Wir haben hier zum einen den Partido Popular, abgekürzt PP. Der entspricht im Großen und Ganzen dem, was in Deutschland die CDU wäre, allerdings ein eher rechtskonservativer Hintergrund und nach wie vor nicht vollkommen gesäubert von Reminiszenzen der Franco-Diktatur. Auf der anderen Seite haben wir die spanischen Sozialisten, die eins zu eins einen entsprechenden Deutschland haben, das wäre die SPD, mit exakt den gleichen programmatischen Problemen, das heißt Verlust des sozialdemokratischen Profils, totale marktwirtschaftliche Orientierung, Verlust der sozialen Marktwirtschaft und eben Abbau der Sozialsysteme und des öffentlichen Wohles. Dieses extreme Zwei-Parteien-System mit fehlenden Alternativen und dem momentanen Problem, dass zu den Lokal- und Kommunalwahlen auf den Landeslisten 123 Politiker stehen, denen alle konkret Korruption vorgeworfen wurde oder die teilweise sogar schon angeklagt sind, führt dazu, dass das spanische Volk, vor allem die jungen Leute, es leid sind, nur noch zwischen Pest und Cholera wählen zu können.
Gibt es denn überhaupt keine Alternativen? Also Zwei-Parteien-System, ist das strikt vorgeschrieben? Dürfen andere Parteien gar nicht antreten?
Doch, es dürfen schon andere Parteien antreten. Allerdings hat keine spanienweite Partei tatsächlich irgendwelche Strukturen oder Mehrheitsverhältnisse oder in irgendeiner Form eine solide Basis, um dort mitentscheiden zu können. Es gibt noch CEU, Convergencia Junior. Das ist allerdings mehr ein Steigbügelhalter für den PSOE. Das wäre sowas wie eine in Deutschland eine FDP, die allerdings mehr den Sozialdemokraten zuspielt als den Konservativen. Es gibt keine echte Alternative. Das liegt auch daran, dass die Spanier eher politisch uninteressiert sind an sich. Nach der Einführung der Demokratie lief das System mehr oder weniger von alleine. Man kümmerte sich nicht sehr, sehr groß um politische Entscheidungen im Volk. Wir sind sehr lethargisch, was Politisches angeht.
Was sind denn jetzt konkrete Forderungen der Bewegung?
Konkrete Forderungen kurzfristig ist erstmal die Säuberung der Wahllisten. Diese 123 Politiker, denen ganz konkrete Vorwürfe gemacht werden, die im Bezug stehen zu Korruption, zu Bestechlichkeit und zu teilweise auch ganz konkreten Verbrechen, denen sie angeklagt sind oder wo teilweise sogar schon Verurteilungen erfolgt sind, die diese Leute sollen also von den Listen verschwinden. Es soll zuallererst erstmal eine Liste aufgestellt werden mit wählbaren Politikern. Und mittelfristig der Aufbau von Alternativen, so dass die Leute die Wahl haben zwischen verschiedenen Parteien und ihre Überzeugung auch wiederfinden. Man muss beachten, die Bewegung, die wir jetzt sehen, ist nicht die gleiche, die wir letztes Jahr sehen, als die Gewerkschaften zu Generalstreiks aufgerufen haben. Diesmal handelt es sich um eine wirklich überparteilich vollkommen heterogene Gruppe, die also keinerlei Ideologie propagiert. Es geht darum, wirklich einen realen Wechsel einzuführen.
Ich habe ein paar Fotos gesehen. Die Nachrichtenlage ist jetzt nicht wahnsinnig toll. Du hast vorhin auch Zahlen genannt. Das sind also schon eine Menge Menschen, die da auf die Straße gehen. Trotzdem ist so eine Bewegung jetzt in den Medien, also wenn ich mal das Internet mir so anschaue, gar nicht präsent. Warum wird es so wenig wahrgenommen?
In Spanien hat das relativ einfache Gründe. Zum einen haben wir keinen öffentlich-rechtlichen Funk, so wie in Deutschland, der also eigentlich gesetzlich verpflichtet wäre, unabhängig zu sein. Hier wird das spanische Fernsehen wird also aus den Steuern bezahlt und bei jedem Regierungswechsel werden entsprechende Führungspersönlichkeiten auch ausgewechselt, um eine möglichst staatsnahe Berichterstattung durchführen zu können. Des Weiteren sind die privaten Sender alle oder fast alle in Hand einer Mediengruppe, die sich Prisa nennt, die sehr stark der sozialistischen Regierung verbandelt ist und auch von denen regelmäßig Subventionen und Hilfen bekommt, wenn es darum geht, das Medienimperium aufzubauen, zu festigen oder abzusichern. Demzufolge von einer unabhängigen spanischen Berichterstattung kann nicht gesprochen werden. Was erstaunt ist, dass auf europäischer Ebene eigentlich so gut wie keine Medien berichtet haben. Es gab einige wenige Ausnahmen. Zuallererst ist der ORF auf den Zug aufgesprungen und hat eine übliche Kurzmeldung rausgebracht. Die war für den ORF durchaus in Ordnung. Von denen darf man eben nicht verlangen, dass die da ein Essay schreiben. Verwundert hat es allerdings, dass Medien, die sonst über jeden Ostermarsch berichten, nicht auf die Situation eingegangen sind. Ganz anders, die Washington Post, die hat bereits am Sonntag darüber berichtet, was für Konsequenzen eine solche Revolution in Anführungszeichen in Spanien haben kann, was diese Bewegung jetzt ausmacht und was für eine Dynamik die Spanier dort letztendlich entwickelt haben. Das ist nämlich etwas ganz Neues für uns. Solche Mobilisierung hat es nicht gegeben, selbst in der Frankfurt-Zeit nicht.
Wenn ich, also bei dem, was du so beschreibst, da tun sich für mich so zwei Parallelen auf. Zum einen, klar, hier in Deutschland, ganz aktuell, da gab es eine ganze Menge Proteste, die auch in eine ähnliche Richtung gehen, auch wenn, also da geht es um mehr Mitbestimmungsrechte, auch wenn die Voraussetzungen in Deutschland offensichtlich ganz andere sind, war ganz schnell der Begriff Wutbürger zur Hand, also die Menschen, die sozusagen erstmal gegen alles sind, aber gar keinen richtigen Plan haben. Die andere Parallele, die sich für mich auftut, wäre das, was sich da im nordafrikanischen arabischen Raum tut, wo dann eben über Internetrevolution oder Facebook-Revolution schnell gesprochen wird. Inwieweit ist sind solche Parallelen relevant, richtig?
Einige Unterschiede. Zum einen der Begriff des Wutbürgers, der wird mehr oder weniger despektierlich auch benutzt von den Volksparteien, die behaupten, das seien einige verirrte Ultralinke oder einige unzufriedene Arbeitslose, die demonstrieren würden, die versuchen, diese Proteste zu verniedlichen und demzufolge auch ihnen die Wichtigkeit zu nehmen. Es handelt sich dabei nicht um Wutbürger. Es handelt sich dabei tatsächlich um Menschen jeder sozialen Schicht, jeder Religion und vor allem jeden Bildungsgrades und jeden Hintergrundes und jeden Alters. Das ist eine ganz breite, heterogene Masse, die sich da präsentiert und die einfach ein Ende des Bipartidismus, des Zwei-Parteien-Systems fordert, um echte Partizipation zu erreichen. Und die außerdem ein Ende der galoppierenden Korruption fordern. Wir müssen überlegen, in Deutschland ist Korruption von Politikern kein wirkliches Thema. Das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen, weil über Lobbyismus Korruption dort anders gehandhabt wird als hier. Hier ist Korruption in Spanien immer schon ein großes Thema gewesen. Hier sind Politiker real käuflich. Und das wird zwar in der Presse auch immer mal wieder thematisiert, es hat aber für die Politiker keine Konsequenzen. Ganz im Gegenteil, die können so weitermachen wie bisher. Eine Parallele zu den arabischen Revolutionen zu ziehen, halte ich für stark übertrieben. Dort ging es ja tatsächlich darum, dass es wirklich Diktatur gab, dass es wirklich Unterdrückung gab, dass also keinerlei Bürgerrechte oder nur so eingeschränkte Bürgerrechte erkämpft werden mussten und dass diese Leute es wirklich leid waren, ein bestimmtes Gesicht an der Regierung zu sehen und keinerlei Wechsel einführen zu können. Hier ist es ein bisschen anders. Wir können immer noch zwischen Pest und Cholera wählen und wir können wenigstens jetzt noch demonstrieren, ohne dass wir gleich zusammengeschossen werden. Allerdings im Hinblick auf die Zwangsräumung am frühen Morgen 5.10 Uhr des Montags, wo dann die Puerta del Sol massiv von der Polizei gestürmt und geräumt wurde. Es ist ein Unterschied, er ist allerdings nicht furchtbar groß.
Also die Regierung reagiert auf die Proteste ja durchaus, also wie beschreibt man das jetzt mal, ängstlich, unterdrückend würde ich ja fast schon sagen. Ist das jetzt ein falscher Eindruck, der da entsteht?
Es gibt Reaktionen der Regierung auf verschiedenen Ebenen. Auf lokaler Ebene in Madrid reagiert die Regierung mit Repressionen. Also die lokale Regierung reagiert mit Repressionen. Es wird versucht, diese Demonstrationen durch massive Polizeipräsenz, durch Einschüchterung klein zu halten. Gestern hat es laut mehreren Anmerkungen im Twitter-Stream hat es den Versuch gegeben, über sogenannte Störsender die Live-Berichterstattung aus dem Nukleus, aus dem Kern der Demonstrationen an der Puerta del Sol zu verhindern. Das heißt, es sollte verhindert werden, dass eben Leute telefonieren, SMS schreiben, Bilder senden oder Videos streamen. Allerdings ließ sich das nicht, Madrid ist eine sehr, sehr dicht gepackte Stadt, ließ sich das nicht ausweiten. Das war ein Umkreis von ca. 300 Metern. Alles, was zum Beispiel über der Puerta del Sol oder am Rande der Puerta del Sol positioniert war, konnte also weiter berichten. Demzufolge sind diese Versuche wohl nach einigen Stunden wieder abgebrochen worden. Unter anderem auch, weil sich die Bewegung dann dazu entschlossen hat, aufzurufen, die Anwohner an der Puerta del Sol zu bitten, ihre WLANs aufzumachen, sodass man eben entsprechend auf WLAN-Netzwerke und auf drahtgebundenes Internet ausweichen konnte.
Du hast da vorhin davon gesprochen, dass es eine recht breite Mischung ist. Also das hast du auch gesagt, das sind jetzt nicht ultralinke Gruppierungen. Ich finde, so sehen auch die Fotos, die man dann findet, sehen auch aus. Also das sind eben eine ganze Menge Menschen und ich sag mal Durchschnittsbürger, Bürgerinnen, die da auf der Straße sind. Inwieweit ist denn jetzt, also Forderung nach mehr Partizipation, nach mehr Demokratie, wir haben vorhin über das Parteiensystem gesprochen, inwieweit ist denn dann tatsächlich eine Angst von so einer Regierung berechtigt? Also ich meine, es wird jetzt nicht die Abschaffung des Kapitalismus gefordert, oder doch?
Es gibt zwar einzelne Gruppen, die in diese Richtung gehen und die natürlich sagen, der Kapitalismus soll abgeschafft werden. Das ist aber keine Forderung, für die es einen Konsens gibt. Die Angst der Regierung ist einfach, die Pfründe zu verlieren. Das ist das Problem. Mhm. Es gibt, wie gesagt, in Spanien nur dieses Zwei-Parteien-Systems. Beide Parteien, sowohl PP als auch PSOE, haben jeweils ihre Pfründe. So gibt es zum Beispiel hier lokal, wenn man die Region de Murcia nimmt, in der ich auch lebe, die ist schon seit, kann man sagen, Anbeginn der Zeiten PP-Gebiet, also das, was in Deutschland die CDU wäre. Und hier hat der Filz eine Dimension angenommen, die also für deutsche Verhältnisse vollkommen unvorstellbar ist. Genauso sieht es aus, wenn wir dann nach Andalusia gehen. Dort hat der PSOE seit Anbeginn der Zeit, kann man sagen, die Macht. Und auch dort geht es darum, dass man Pfründe wahren will. Würde es tatsächlich so weit kommen, dass es dem Volk, dass die Forderungen des Volkes und der Bevölkerung dazu führt, dass mehr Alternativen sich im Entstehen begriffen wären, dass das Volk eventuell echte Regierungswechsel oder gar Koalitionen ermöglicht, damit überhaupt regiert werden kann, ist diese Pfründebewahrung nicht mehr möglich. Außerdem durch die Forderung nach mehr Transparenz wird es natürlich schwierig, sich weiter bezahlen zu lassen.
Aber es geht demnach um eine Veränderung im bestehenden Rahmen.
Es geht um Veränderungen. Veränderungen im bestehenden demokratischen Rahmen, ja. Und vor allem nach der Forderung nach weitaus mehr Partizipation, sowohl auf lokaler Ebene als auch auf der Ebene der nationalen Entscheidungen. Es soll nicht so sein, dass zum Beispiel von der Regierung schlichtweg beschlossen wird, die Banken und Sparkassen mit dem Geld der Steuerzahler zu retten, damit die gleichen Banken 2 oder 3 Wochen nach ihrer Rettung hingehen und den Steuerzahler aus seiner Wohnung schmeißen, weil die soeben zwangsversteigert wurde, damit durch die Lohnsenkung inzwischen geringeren Einkommen die Bezahlung der Hypothek unmöglich geworden ist. Das soll eben nicht mehr möglich sein.
Du hast es vorhin erwähnt, das ist natürlich jetzt auch ein wichtiger Zeitpunkt. Kommunalwahlen stehen gerade an. Am 15. gab es also die ersten Bewegungen, die ersten Demonstrationen, die ersten Aktionen. Das hat sich jetzt fortgesetzt. Wie wird das jetzt weitergehen? Wie zeichnet sich da die Lage ab? Ist das mit den Kommunalwahlen dann alles erledigt?
Das ist jetzt die gute Frage. Also momentan konnte ja keiner absehen, dass nach den Demonstrationen des 15. Mai überhaupt noch irgendwas weitergeht. Allein die Tatsache, dass am 15. Mai was stattgefunden hat, ist schon ein großes und bisher einmaliges Ereignis in der jüngeren Geschichte Spaniens. Die Frage ist, wie es weitergeht. Es sieht momentan, wenn man die Meldungen verfolgt, danach aus, dass wirklich eine Graswurzelbewegung stattfindet, dass es tatsächlich in immer mehr Städten, auch in kleinen Städten, auch in Gegenden, von denen man eine solche Politisierung gar nicht vermutet, es Protestcamps gibt, die jetzt gerade im Entstehen sind. Wir müssen überlegen, am 16. hatten wir eines in Madrid an der Puerta del Sol, welches zwangsgeräumt worden ist. 24 Stunden später waren es 22 Camps über größere Städte Spaniens verteilt. Wieder 22 Stunden später reden wir schon von 58 Camps über ganz Spanien und stündlich gibt es Meldungen, dass weitere Protestcamps eröffnet werden, dass Kundgebungen und Demonstrationen stattfinden sollen. Erstmal bis zum 15. Dann wird es sich allerdings zeigen, ob sich diese Bewegung, diese Protestkultur transformiert in ein Abstimmungsergebnis. Ist es möglich, eine von den Spartenparteien als Protestpartei aufzubauen? Das ist die Frage, weil auf den Wahlzetteln ist es jetzt momentan noch nicht möglich, den Großen tatsächlich einen Denkzettel zu verpassen, es sei denn, man wählt jemanden, der ganz außen vor steht.
Vom Prinzip her heißt das dann auch, die Wahl sollte sozusagen ausgesetzt werden. Das wäre jetzt ein ganz klares aktuelles Ziel.
Nein, ganz im Gegenteil. Es geht jetzt praktisch darum, den großen Volksparteien PP und PSOE zu zeigen, dass man, wen auch immer man wählt, nicht sie wählt. Man muss überlegen, einer der Slogans, der praktisch bei jedem Tweet, bei jeder Skandierung mitgeht, ist auf Spanisch No les votes. Das bedeutet nicht, wähle keinen. Es bedeutet, wähle sie nicht. Jeden, nur sie nicht.